Der Feigenbaum. Wir haben auch ein paar Bilder zur Unterstützung und ein paar kurze Notizen, dass man ein bisschen diese vielen Fakten, die dabei eine Rolle spielen, etwas besser sortieren kann. Denn der Feigenbaum, darum hat mich auch ein Hauskreis gefragt, ob ich mal darüber was machen kann, ist ein Begriff, der in der Bibel relativ häufig vorkommt, aber mit unterschiedlichen Bezügen, mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und darum ist das ganz gut, sich das mal so ein bisschen klar zu machen. Was will uns denn die Bibel über den Feigenbaum eigentlich sagen? Was will uns Gott damit sagen? Der Feigenbaum ist, oder die Feige, ist eine Pflanze, die das Leben der Menschen im Mittelmeerraum seit alters her immer schon begleitet hat. Nächste Folie bitte. Im Alten Testament wird sie beschrieben als eine Pflanze, die sozusagen zum Grundnahrungsmittel gehört. Feigen mussten sein, weil man sonst irgendwie wie Weintrauben oder wie Korn und solche Dinge, es gab nur 7 Pflanzen, die dazugehörten, die waren sozusagen überlebenswichtig. Und wenn man das so ein bisschen sich wissen will, also die Feigen werden oft in Weinbergen gepflanzt. Zum einen wohl, weil dieser Duft oder diese Ausströmung von den Feigenfrüchten Schädlinge vertreiben, die sonst bei den Trauben gerne zuschlagen, und weil die antiken Weinbauern diese langen Ranken des Weines auf den Feigenbäumen, die ja nicht so sehr hoch normalerweise wachsen, abgestützt haben. Das war also eine zusätzliche Stütze, wie die dann praktisch gestützt waren, damit die Trauben das nicht abrissen, wenn die dann richtig Gewicht kriegten. Dann muss man wissen, es gibt jedenfalls im Mittelmeerraum gibt es 2 Ernten von Feigen, also die können die sogenannten Frühfeigen, die als Delikatesse gelten, und die sogenannten Spätfeigen, und das waren die man gut aufbewahren konnte. Ihr seht da mal so ein aufgeschnittenes Exemplar, die konnte man gut trocknen und das war ein Zuckerspeicher. Darum waren die auch so lange haltbar und waren eben so, die konnte man für alles irgendwie auch zum Zuckern und zum Süßen nutzen. Und sie wurden sogar als Heilmittel eingesetzt. Man hat damit Wundauflagen und so weiter gemacht. Müsste man vielleicht mal wieder untersuchen, was da eigentlich drinsteckt, für so schwer und schlecht heilende Wunden, also was man heute so offene Beine und sonst was nennt. Das hat zum Beispiel der Hiskia, wisst ihr vielleicht, dass der ja auf den Tod erkrankt war, und da hat man diesen Umschlag empfohlen. Also die Bibel ist dann auch immer sehr, sehr direkt in ihren Hilfen. Ja, also der Prophet kommt zu Hiskia und sagt, bestell dein Haus und mach das und das, und dann kriegt er aber doch die Zusage, dass er noch so und so viele Jahre leben wird, und er soll einen Wundverband mit Feigen machen. Daher wissen wir das. Und dann, das sind so die äußeren Sachen, was man wissen kann, und zugleich ist der Feigenbaum ein Symbol dafür, wer unterm Feigenbaum sitzt mit Weinreben eben dazwischen. Das war so ungefähr das Beste, was ein antiker Mensch sich im Alten Testament vorstellen könnte. Kommt ganz oft in prophetischen Schriften, im Psalm, wir sitzen unter dem Feigenbaum, wir sitzen im Weinbech unter dem Feigenbaum, der ist voller Früchte. Und es ist ein Baum, der Schatten gibt, der einen angenehmen Geruch hat, und das war der Inhalt für Wohlbefinden, für Frieden miteinander und für Frieden im Leben und für die Zuwendung Gottes. Denn viele Feigenbäume werden nicht extra gepflanzt, die wachsen einfach. Ist heute im Mittelmeerraum noch so, da tut man nicht viel dafür und hat eine lange, schöne Ernte. Allerdings, dann auch im Alten Testament kommt immer wieder vor, ein schlecht tragender Baum wurde als Vorzeichen für Unglück oder für Strafe genutzt. Also dass die Propheten gesagt haben, so wie diese unfruchtbaren Feigenbäume, so wird es euch gehen, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt. Es war auch immer ein Beispiel für Ursache und Wirkung, wenn gesagt wurde, wenn man eben nicht gut ackert, nicht gut arbeitet, dann trägt ein Baum schlechte Früchte. Und das wurde immer als Beispiel genommen. Wenn ein Mensch sich nicht auf Gott ausrichtet, wenn ein Gott sich nicht um Gottes Gebote kümmert, dann wird sich das im Leben niederschlagen. Das zeigt sich in seinen Handlungen, das zeigt sich auch in seinen Lebensumständen. Und das Letzte ist, und dazu hören wir jetzt einen biblischen Text, den ersten dazu, ist die Qualität vom Feigen ein Bildwort für die Zuwendung der Menschen zu Gott oder die Ablehnung Gottes.
Der Herr zeigte mir in einer Vision zwei Körbe voll Feigen, die vor dem Tempel standen. Es war in der Zeit, nachdem der Babylonierkönig Nebukadnezar König Jojachin von Juda, den Sohn Jojakims, samt den hohen Beamten und den Bau- und Metallhandwerkern aus Jerusalem weggeführt und nach Babylonien gebracht hatte. Die Feigen in dem einen Korb waren sehr gut, wie die ersten reifen Feigen des Jahres. Die in dem anderen aber waren so schlecht, dass man sie nicht essen konnte. Der Herr fragte mich: Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete: Feigen. Die einen sind sehr gut, die anderen schlecht und ungenießbar. Da erging an mich das Wort des Herrn. Er sagte zu mir: Wie die Menschen Freude haben beim Anblick der guten Feigen, so habe ich, der Gott Israels, Freude beim Anblick der Leute aus Juda, die ich nach Babylonien fortgetrieben habe. Ich werde mich ihnen wieder zuwenden und sie in dieses Land zurückholen. Ich werde sie aufbauen und nicht niederreißen. Sie sollen neu eingepflanzt und nicht mehr ausgerissen werden. Ich gebe ihnen ein verständiges Herz, damit sie mich erkennen und begreifen, dass ich der Herr bin. Mit ganzem Herzen werden sie zu mir umkehren. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein.
Hier haben wir das als Beispiel. Das ist nicht die einzige Stelle, aber hier ist es sehr markant, dass gesagt wird, die Menschen, die eben zu Juda gehören, die Gott liebt, die in seiner Huld sind, die nimmt er zu sich, die wird er versorgen. Dann kommt noch der Urteilsspruch über die schlechten Feigen, über die Menschen, die eben sich eher auf Bündnisse mit anderen Völkern, auf Bündnisse mit Menschen mit anderer Religion einlassen. Und hier haben wir schon ein bisschen auch dieses Schwarz-Weiß, was manchmal am Feigenbaum so entwickelt wird. Ein Zeichen für die, die auf Gott setzen, und ein Zeichen für die, die das eben nicht tun oder die zumindest momentan keine Einsicht in ihre Situation haben. Und das ist eigentlich ein Traditionsband, was sich in das Neue Testament niederschlägt. Auch im Neuen Testament kennen wir Texte, wo es bei einem Feigenbaum um die geht, die etwas verpassen, die etwas nicht erkennen oder die etwas nicht tun, und um die, die es erkennen. Und hier hören wir jetzt einen Text aus Markus 11, von Vers 12 bis mit einer Auslassung bis 25.
Als sie Bethanien am nächsten Morgen wieder verließen, bekam Jesus Hunger. Da sah er in einiger Entfernung einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht Früchte an ihm wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit für Feigen. Da sagte Jesus zu dem Feigenbaum: Von dir soll nie mehr jemand Feigen essen. Seine Jünger konnten es hören. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei. Er war bis in die Wurzel abgestorben. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete: Habt Vertrauen zu Gott. Ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt: Auf, stürze dich ins Meer, und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, dann geschieht es auch. Deshalb sage ich euch: Wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr betet, sollt ihr euren Mitmenschen vergeben, falls ihr etwas gegen sie habt, damit euer Vater im Himmel auch euch die Verfehlungen vergibt.
Wenn ihr euch dieses Bild anseht, da gibt es drei ganz schöne grüne Feigenbäume, alles gut, und einer ist trocken. Ist offensichtlich die Wurzel nicht mehr angegangen, ist einfach kein Kontakt mehr zum Wasser da, der Baum ist verdorrt. Und natürlich, da muss man kein Botaniker sein, weiß man, wenn einer an einem Tag dahin geht und sagt: Ich verfluche dich, du blöder Baum, bei dir wird nie wieder etwas dran wachsen, wird der nicht am nächsten Morgen so aussehen. Sondern das dauert bei einem großen Baum eine gewisse Zeit. Aber da haben die Jünger verstanden, das war eine unmittelbare Folge von dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat diesen Baum sozusagen verflucht, hat seinen ganzen Zorn darüber ausgelassen. Und das ist diesem Baum nicht gut bekommen. Und es ist aber ein Zeichen geworden. Und das ist das Wichtige. Es war ein Zeichen für die Jünger, dass Jesus eine unmittelbare Kraft innewohnt und das Verhalten nicht ohne Folgen bleibt. Nun kann ja der arme Feigenbaum nichts dafür. Aber es sollte eben deutlich werden, Leute, es ist nicht belanglos, wie ihr euch verhaltet, wie ihr euch hingebt, wie ihr Gott dient, wie ihr euch einsetzt. Leider ist dieser Text, wahrscheinlich auch in der Zeit, wo wir das Bild in der Zeit ungefähr sehen und das entstanden ist, ausgenutzt oder eingesetzt worden im Missverständnis, will ich mal unterstellen, dass das ein Fluch gegen Israel ist. Dass der Feigenbaum sozusagen ein Zeichen für Israel ist und dass Jesus sozusagen entweder das Volk Israel oder zumindest den Tempelkult in Israel verflucht hat und gesagt hat, da kommt nichts mehr raus, das dient Gott nicht, das ist Dürre, das ist abgestorben, da ist nichts mehr dran, was erhaltenswert ist. Und ihr wisst, was das für Folgen gehabt hat, was für schreckliche Folgen das besonders in Deutschland, aber auch in anderen Ländern gehabt hat, dass man meinte, wir sind die Richtigen und die Israeliten, das sind ja die Verfluchten, wie bei dem Feigenbaum, und darum sind wir die Sieger, wir können triumphieren und die anderen, die können sozusagen abgeschafft werden. Das ist nur noch eine Randnotiz der Geschichte. Aber worin gipfelt dieser Vers wirklich? Ich habe meine gebeten, genau auch noch die beiden letzten Verse, wo man immer denkt, hat das wirklich was damit zu tun? Darin gipfeln diese Erzählung und dieses Beispiel für die Jünger. Dass Jesus sagt, es geht um euren Glauben und es geht darum, durch euren Glauben, dass der Früchte bringt. Dass er hervorbringt, was gut ist. Denn das ist ja die Schwierigkeit bei diesem Beispiel, auch als Jesus sagt, ihr könnt dem Berg da sagen, stürzt dich ins Meer. Stellt euch das mal bitte in aller Folge vor, das wäre ja nicht wirklich gut. Vielleicht wohnen ja Leute auf dem Berg oder an dem Strand da. Es geht ja nicht darum, dass wir unseren Zorn im Glauben von der Kette lassen, sondern dass wir Früchte des Glaubens bringen, die Heil schaffen, die Gutes schaffen, eben die sättigen, denn das ist ja genau das, was der Feigenbaum nicht getan hat. Er hat die Kraft, die er in sich hat, die Gabe, die er in sich hat, Früchte hervorzubringen, die sättigen, die eine Befriedigung schaffen, ein Glück schaffen. Genau das hat dieser Feigenbaum, biologisch gesehen natürlich nicht absichtlich, verweigert. Und wir sollen diese Früchte eben nicht verweigern. Wir sollen die Kraft, die Gott uns gibt, zum Beispiel zu vergeben. Zum Beispiel Frieden zu schaffen mit unseren Geschwistern. Zum Beispiel uns vergeben zu lassen. Diese ureigene Fähigkeit oder dieses Potenzial, was Gott durch die Vergebung und Erlösung in uns hineingelegt hat, das sollen wir nicht verweigern. Das sollen wir nicht sparsam irgendwie machen, sondern wir sollen voller Güte diese Früchte verteilen und sollen die wachsen lassen, dass wir versöhnliche Menschen sind, die den Frieden suchen und die von ihrer Seite so viel wie möglich ja, Verbindung zu anderen Menschen wieder schaffen. Das ist der Punkt, um den es Jesus geht. Und wenn man den vorher abschneidet, diesen Text, dann hat er unheilvolle Wirkungen. Aber wenn man ihn bis zum Schluss liest, und auch so liest, wie er gemeint ist, dann hat er gute Wirkung, dann bringt er gute Frucht. Wir sollen unser Gebet einsetzen, wir sollen auf unser Gewissen, auf die Stimme Gottes in uns hören und ihr nicht ausweichen, wenn wir merken, es ist an uns, um Vergebung zu bitten oder zu vergeben. Wir sollen also das Ureigenste betreiben, wie das in einer Pflanze innewohnt, das tun, was die unmittelbarsten Anliegen Gottes in uns sind, diese Früchte wachsen lassen. Und wir sollen beten für das anbrechende Reich Gottes. Der Feigenbaum ist, weil er so ein ständiger Begleiter der Menschen im Alten und Neuen Testament war, ist ein ganz oft gewähltes Beispiel, das habe ich schon gesagt. Und er ist eben nicht einkennig in seiner Bedeutung. Wenn da steht, Feigenbaum, ist immer das und das gemeint. Sondern er hat verschiedene Bedeutungen, weil er sich so gut dazu eignete. Einmal ist es diese Warnung. Glaub nicht, dass du sozusagen es auf die Spitze treiben kannst, dass du faul sein kannst, dass du nicht hervorbringen sollst, was in dir ist. Andererseits ist es diese Unterscheidung, bist du eine gute oder schlechte Feige, zu was willst du gehören? Und es ist auch ein Hinweis auf das anbrechende Reich Gottes. Wir hören jetzt den Text aus dem Lukasevangelium.
Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht. Dann wisst ihr, dass die neue Welt Gottes anbricht. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig.
Da wird ein Bogen geschlagen. Nächstes Bild bitte. Der Feigenbaum ist vom Anfang an in der Bibel dabei. Erinnert euch an die Sache mit Eva und Adam, als sie von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben und plötzlich ihnen bewusst wird, dass sie nackt und ungeschützt sind und sich am Abend dann unter einem Feigenbaum verkriechen. Es ist ihnen nicht wohl, Gott kommt und sie bedecken sich mit Feigenblättern. Ich finde, dieses Bild ist genial. Das ist genau diese Unbeholfenheit eines Menschen, der sich seiner Sünde und seiner Vergänglichkeit bewusst wird. Dieses in die Welt gestellt sein und nicht wissen, wie man sich bewegen soll. Die ganze Natürlichkeit ist weg. Und ein Feigenblatt ist ja sprichwörtlich geworden. Ein Feigenblatt bedeckt eben nicht alles das, was es bedecken müsste. Aber der Bogen ist geschlagen. Vom Anfang der Bibel war der Feigenbaum mit dabei und er wird auch sozusagen eine Zeigerpflanze auf das Ende der Welt und auf die Ewigkeit. Denn das meint Jesus mit diesem, ihr wisst doch, wenn ein Feigenbaum neu austreibt, wenn der wieder Saft bekommt nach einem Winter, wenn er wieder Blüten treibt und Knospen treibt, dann wisst ihr, der Frühling kommt. Und genauso ist es, wenn bestimmte Zeichen in der Welt aufbrechen, wenn das Chaos kommt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr bedroht seid, wenn ihr das Gefühl habt, die Welt zerbricht, sind das wie Zeigerpflanzen, dann zeigt es, das Ende kommt nahe und die Ewigkeit beginnt. Das Gute fängt erst richtig an. Es hat schon minimal begonnen, aber es wird sich jetzt entfalten. Der Feigenbaum begleitet uns also vom Anfang der göttlichen Nähe und der göttlichen, ja, des Zurechtbringens bis zum Schluss, beziehungsweise bis zum neuen Anfang. Und nun hören wir noch einmal den Text aus dem Lukasevangelium 13, Vers 6 bis 9, den ihr am Anfang gehört habt. Denn diese Vielschichtigkeit dieses Bildworts möchte ich mit diesem Text beenden, denn er zeigt, dass der Feigenbaum auch ein Hoffnungszeichen für unsere Erlösung ist.
Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachsehen, ob er schon Früchte trug, aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, ich habe jetzt 3 Jahre gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Fälle den Baum. Er beansprucht nur noch unnötig den Boden. Der Gärtner erwiderte, gib ihm noch 1 Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen. Wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn nicht, kannst du ihn fällen.
Nächstes Bild nochmal bitte. Genau. Dieses Gleichnis beschreibt, dass die Langmut Gottes immer noch größer ist als sein klar einzuforderndes Recht. Und das beschreibt ja diese Geschichte ganz wunderbar. Ihr wisst, ich bin ganz gerne im Garten und muddel da vor mich hin. Und das ist des Gärtners Dilemma. Jedenfalls bei größeren Pflanzen. Einerseits wollen wir Pflanzen zu unserem Nutzen haben. Und wenn da 3 Jahre nichts Vernünftiges kommt und so eine Pflanze, so ein Baum oder was da vor sich hin kümmert und krepelt, dann sagt man sich, komm, der nimmt den anderen Luft und Licht und Boden, jetzt ist Schluss. Aber andererseits schlägt in dem, der das pflegt und der sich bemüht, in einem guten Gärtner auch immer sozusagen, ich will nicht sagen das Mitleid, aber doch dieses, dass man förmlich das Leben aus einer Pflanze herausgucken möchte. Ihr kennt das vielleicht im Frühling, wenn man so geht und guckt schon, wo die Spitzen sind und so. Die kommen ja nicht schneller, weil man guckt. Aber man freut sich doch immer schon so, dass da das neue Leben wieder da sein wird. Und so ist es eben bei einer in die Jahre gekommenen Pflanze auch, dass man sagt, Mensch, aber da ist doch noch irgendwie Saft drin und da vielleicht kommt ja doch noch was. Ein Gärtner lebt für seine Schützlinge und darum versucht er es noch einmal. Er sagt, ich finde das ganz faszinierend, dass die Techniken offenbar damals nicht so anders waren als heute. Er sagt, ich grab noch mal drumherum, ich lockere noch mal den Boden, ich sehe noch mal ordentlich, dass ich eine Schippe Mist kriege, dass ich noch mal gut dünge, vielleicht noch so ein bisschen Luft daneben anschaffe, dass da genug Licht dran kommt und dann sollst du mal sehen, nächstes Jahr treibt er vielleicht doch Früchte. Gärtnern ist auch immer Hoffnung. Und neben dieser ganz menschlichen Geschichte finde ich, dass in diesem Bild, das ganz fantastisch in dieser Plakette gezeigt ist, dass der Gärtner sich förmlich vor den Baum stellt und ihn verteidigt und sagt, gib ihm noch ein Jahr, lass noch mal eine Chance kommen, lass noch mal etwas Neues wachsen. Gib der Frucht, dem Wunsch, der Hoffnung noch einen Raum. Und das ist natürlich in diesem Gleichnis ganz klar. Gott ist der Eigner des Weinbergs, natürlich. Gott ist unser Anfang und Ende, Gott hat alles in der Hand. Und er braucht nur seinen Atem uns zu entziehen, dann ist es vorbei. Aber er erhält uns. Und über diese unglaubliche Langmut und Geduld Gottes ist sozusagen Christus als ein Teil Gottes noch engagierter für uns. Er ist unser Advokat, er ist unser Beschützer, er ist unser Verteidiger. Und er sagt, gib ihm noch ein Jahr, er sagt praktisch über uns Menschen, gib ihnen noch diese eine Chance. Lass sie erkennen, dass du alles in allem bist, dass Liebe wichtiger ist, als sich durchzusetzen oder sein Recht zu bekommen. Gib ihnen die Erlösung, Gott Vater. Gib sie ihnen durch mich, durch meine Mühe, durch das, was ich für diese Menschen einsetze. Und das können wir sagen. Jesus hat ganz ungewöhnliche Mühe, übermenschliche Mühe für uns eingesetzt. Er hat sozusagen wie ein guter Dünger sein Wort, sein Leben, seine Liebe für uns gegeben. Er hat die Welt durch seine Biografie umgekrempelt, wie als wenn man den Boden von unten nach oben umgräbt, damit wir ins Grübeln kommen und ins Vertrauen kommen. Und dadurch hat er uns wieder grünen lassen, hat die Hoffnung wieder grünen lassen für Menschen, die vielleicht sonst verloren gegangen wären, die der Bestimmung ihres Schicksals daneben gelebt haben, die nicht Früchte gebracht haben, die all die Begabungen und die Chancen, die Gott eigentlich in sie hineingelegt haben, verweigert haben, weil sie nicht auf Gott bezogen leben mochten. Und nun hat Jesus Christus genau das ermöglicht. Er hat gesagt, es gibt noch eine Frist. Ihr könnt an Jesus glauben, ihr dürft ihm glauben, ihr könnt auf ihn vertrauen, ihr könnt Gott Vater glauben, dass er euch liebt und dass er euch retten wird und dass euer Leben zum Guten wird, euer Leben wird erlöst sein. Und ihr dürft auf den Geist hören und ihr könnt das und ihr könnt das tun, was in eurem Leben Früchte bringen wird. Im Einzelnen und insgesamt. Und wie könnte das zum Beispiel aussehen? Das ist das letzte Bild jetzt. Dieses Beispiel Jesu, Dieser Kampf des Gärtners für den Baum soll uns immer wieder in Erinnerung rufen, wichtiger ist die Hoffnung als das Prinzip. Es ist eine Erinnerung und eine Mahnung daran, setzt sich dafür ein, dass man langsam zum Zorn, langsam mit radikalen Lösungen umgeht und lieber auf die Liebe setzt, auf die Mühe und dem den Vorrang gibt und sein Leben dem unterwirft, auch wenn es schwer ist, auch wenn man manchmal sagt, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt will ich, dass das geklärt ist. Manchmal muss man es aushalten, dass Liebe wichtiger ist als Recht und Geduld wichtiger ist als Ergebnisse und Güte wichtiger als Gewinn. Das sind Früchte des Glaubens. Amen.